Wir haben Sendung Nummer 106 und herzlich willkommen, Chef. Leg los.
Seht ihr alle, wir haben investiert, nicht an meiner Kamera, die heute irgendwie den schwarzen Donnerstag hat.
Schieb's auf die Technik.
Ich schieb's auf die Technik, ja, unser Techniker hat heute frei, aber ich freue mich wirklich heute, einen beinahe Berliner Kollegen zu begrüßen, weil er ist ja nicht in Berlin, so viel können wir schon mal verraten. Er liegt irgendwo, ich sage nicht in der Pampa, aber südlich von Berlin. Das ist Chris Jung, der Weltenbummler. Hat sich dann entschieden, doch nochmal von diversen arabischen Staaten, wo er war, von Berlin zum Tropical Island zu wandern und sauniert dann den ganzen Tag, weil es ihm so gut geht. Herzlich willkommen, Chris.
Hi, Safe. Grüß dich.
Ja, schön, schön, dich auch kennenzulernen. Wir kennen uns persönlich noch nicht wirklich, haben im Vorgespräch ein bisschen gequatscht und ja, Sendung 106 in unserem dritten Jahr. Wir gehen jetzt ja, aufs Jubiläum, Datumsjubiläum, Anfang April 2020 haben wir angefangen und da gehen wir ganz schnell schon hin. Also ich freue mich, dich heute zu begrüßen und ich bin ganz gespannt, wie man aus der, ich sag mal, Kettenhotellerie ins Paradies, aber überdachte Paradies, ja, gehen kann. Herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank. Ja, erstmal danke für die Einladung. Ich meine, 106 Sendungen ist ja schon mal ein Pfund, muss man sagen. Und ich habe natürlich mal so früher auch mal reingeklickt und auch geguckt, wer da so an illustren Persönlichkeiten da war. Da bin ich ja sehr stolz, dass ich mich damit einreihen darf. Also nochmal danke für die Einladung. Ja, wie soll ich das sagen? Ich sitze tatsächlich etwas vor den Toren Berlins, würde ich sagen. Nicht ganz in der Pampa, sondern direkt am Strand. Wir haben ja hier auch jede Menge Heidesand. Das ist ja so, wie sagt unser Facility Manager, Karnickelsand. Und wir haben tatsächlich neben dem größten Indoor-Regenwald der Welt, da haben uns noch nicht mal die Chinesen eingeholt, haben wir ja auch eine Außenanlage seit ein paar Jahren. Also von daher ist das schon ein bisschen gemixt. Aber ja, das ist eine interessante Frage. Wie war es für mich von nach Hilton, Interconti, Radisson und Maritim am Ende tatsächlich in die Freizeitparkbranche einzusteigen? Das hört sich immer so an, aber wir sind ja eigentlich ein großes Resort mit einem riesen Pool. Weil wir haben zwar 640 Hektar und dann so Sachen wie einen eigenen Förster und einen eigenen Jäger, einen eigenen Energieversorger tatsächlich auch. Aber am Ende sind wir einfach einer von den Top 5 deutschen Hotelbetrieben, weil wir haben 3000 Betten, die wir vermieten. Wow. Und dazu kommt ein Campingplatz für Zelte, ein Campingplatz für Caravans. Und von daher sind wir eigentlich mehr Hotel als Freizeitpark. Wobei die Dynamik ist schon eine andere als im Hotelbetrieb. Ne? Also du sitzt ja da jetzt auch in einem super schicken Zimmer. Das muss jetzt aber mindestens 10 bis 15 Jahre halten. Ne? Und wir haben zwar alle in unseren Plänen stehen, so alle 7 Jahre machen wir dann einen Refurb. Ja, nach 8 Jahren kriegen wir dann irgendwann mal das Okay für einen Mockup. Der steht dann im 9. Jahr. Und dann im 11., wenn die Teppiche wirklich durch sind, dann dürfen wir mal einen Soft-Refurb machen und eine Tapete als Akzentwand machen. Ja. Und die Freizeitteilbranche tatsächlich, die sind ein bisschen anders aufgestellt. Also die brauchen jedes Jahr Neuheiten. Also wir leben von den sogenannten Novelties. Und das heißt, du musst jedes Jahr einen raushauen. Und dadurch, dass wir sowohl Freizeitpark als auch Hotel sind, passiert nämlich beides. Also ich habe jedes Jahr so mindestens 40, 50 Zimmer, die ich da in irgendeiner Art und Form umbaue, von der Abenteuerlatsch übers Zelt bis jetzt Hotelneubau. Und ich habe gleichzeitig aber jetzt zum Beispiel einen Rutschenturm mit Europas längster Doppelrutsche, der jetzt hoffentlich nächste Woche das TÜV-Segen bekommt. Und dann, ja, das geht halt alles so einher. Von daher, ich habe viel Bekanntes aus der Hotellerie behalten dürfen und aber extrem viel Neues, super spannend dazu bekommen.
Ja, das klingt wirklich spannend. Also das hätte ich mir nie gedacht, dass ihr erstmal schon mal 3000 Betten habt und dann noch Campingplatz und Camperplatz und so weiter. Ja. Wahrscheinlich auch noch einen Glampingplatz, kann ich mir vorstellen. Wahnsinn. Kino auch noch dabei?
Ja, wir planen für dieses Jahr ein Open-Air-Kino draußen zu machen. Aha. Aber dadurch, dass wir tatsächlich, naja, so im Naturschutzgebiet liegen, ist das immer nicht so einfach. Wir haben einen neuen Parkplatz gebaut. Vorletztes Jahr für ja, 1,2 Millionen Euro tatsächlich. Und da mussten die Lichter ganz geschickt ausgerichtet werden. Und das kamen auch die Herrschaften vom BUND vorbei, um zu schauen, dass wir nicht genug zu viel Streulicht in die umliegenden Wälder verteilen und dort unter anderem der Ziegenmelker, den gibt es tatsächlich. Das ist hier unser bodenbrütender, geschützter Vogel, die praktisch die Zauneidechse vieler anderer. Der dürfte natürlich da auch nicht beeinträchtigt werden, was nicht immer so einfach ist, weil wir dürfen zum Beispiel auch nicht einfach mal hier so Solarpaneele in die Gegend pflastern. Das wäre natürlich so für uns zum Thema Nachhaltigkeit. Uns wird ja immer nachgesagt, wir sind so ein Energiemonster und ein Wasserverschwender und wegen uns würde hier der Grundwasserspiegel ganz weit nach unten sinken. Wir sind ja ein Wasserpark, wir sind ja im Business, das Wasser zu behalten. Wir wollen ja möglichst wenig Wasser verbrauchen. Und ich hätte mir in vielen Hotelbetrieben manchmal gewünscht, dass wir schon so weit gewesen wären wie hier, weil wir nutzen zum Beispiel Grauwasser für alle unsere Toilettenspülungen. Mhm. Also das ist schon ein ganz anderer Schnack. Wir haben Regenauffangbecken, weil wir natürlich auch in der Halle relativ viel Regenwasser dann sammeln können, relativ einfach. Mhm. Und im Moment planen wir, ob wir nicht vielleicht auch unser eigenes Klärwerk irgendwann mal haben. Aber die Planungsrunden in Deutschland sind halt lang. Ne? Ich sage nur, Windkraft mindestens 6 Jahre. Also da geht mir Strix, auch wenn du das gerne möchtest in unserem Fall.
Sag mal, Chris, die Idee von Tropical Island, das ist ja, es war ja vorher so eine Zeppelin-Halle vor Jahren, wie kam jemand auf die Idee, Vergnügungsresort südlich von Berlin zu bauen, ohne das Wort Pampa zu nennen?
Ja. Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Ne? Also das war ja damals eine Firma aus Malaysia, die das Ding aus der Insolvenz, der Cargolift, daraus gekauft hat, mit auch durchaus signifikanter Unterstützung des Landes und des Bundes. Und ich denke einfach, wir Deutschen, und da schließe ich mich erstmal mit ein, wir sind ja jetzt nicht so die Freizeitpark-Junkies. Ne? Also so unsere Nachbarn, die Holländer, die haben sogar Unikurse zum Thema Freizeitparkmanagement. Wir haben da immer ganz pfiffige Trainees mittlerweile auch, die uns da manchmal schon zeigen, wo auch der Hase langläuft. Ganz spannend.
Diese Holländer, ne? Wahnsinn.
Ja, das darfst du gar nicht laut sagen und zugeben. Ne? Aber da sind die tatsächlich alle ein bisschen affiner. Und in Malaysia, die haben ja sowieso, die sind ja total crazy, was das anbelangt, so vom Glücksspiel über den Freizeitpark bis zu großen Hotelanlagen. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht war der in Amsterdam bei den Holländern, hat sich da eins geraucht und dann gesagt, ja Mensch.
Oh, wir wollen sowas ja nicht animieren.
Ja, aber wir sind ja mittlerweile nicht mehr Malai, sondern wir sind seit 2019 tatsächlich spanisch. Wir gehören zu einer der weltgrößten Vergnügungsparkketten, die wiederum in Schweden an einem Equity-Geber dranhängt. Also von daher hat sich da schon viel geändert in den letzten Jahren.
Und dein Chef ist Franzose, oder?
Ja, unser CEO ist tatsächlich Franzose. Der kam fast zeitgleich, ein bisschen vor mir, von Center Parcs tatsächlich. Mhm. Center Parcs hat ja ein ganz ähnliches Konzept mit den kleinen Häuschen und manchmal auch mit einem Wasserdom und Wasserpark. Und da hat er natürlich ganz gut reingepasst erstmal, denke ich.
Mhm. Ja. Du hast jahrelang oder jahrzehntelang in der Konzernhotellerie, hast ja in Zürich das Elevator-Programm damals angefangen und hast dich dann über die verschiedensten Ketten, ich sag mal, hochgearbeitet. Kannst du das in irgendeiner Weise vergleichen? Ne? Größter Freizeitparkbetreiber, große Hotelketten, die ist ja schon ein Riesenkonstrukt, denke ich dann doch mal. Gibt es da Parallelen oder ist es schon eine ganz andere Geschichte, auch wenn es Hotellerie beinhaltet?
Naja, also ich denke, dass wir, egal aus welcher Ecke, na, die Firmen fangen sich ja an, alle sehr ähnlich aufzustellen. Ne? Überall herrscht der Zwang der Konsolidierung. Das eine ist einfach das liebe Geld. Das andere sind dann irgendwo die Fachkräfte. Also muss einer den Job von zweien machen. Und dann idealerweise kriegst du irgendwelche Systeme, die das dann auch ermöglichen. Und dann macht einer den Job von drei. Und dann geht das auch eine Zeit lang. Und dann wird er natürlich nicht ersetzt, der Dritte. Und so ist das, glaube ich, in jeder Industrie wirklich ähnlich. Und das hat für uns auch nicht Halt gemacht. Es gibt ja andere Firmen, die im ähnlichen Business sind, so Merlin Entertainment, wo Tussauds auch mit dazugehört oder Heidepark Soltau und dergleichen. Die sind da schon ein Stückchen weiter als wir als PQR, also Parques Leonidas nennt sich das. Und bei uns ist das aber auch nicht aufzuhalten. Also viel geht jetzt ins Head Office nach Madrid. Und wir müssen so ein bisschen lernen, dann dort auch die Centers of Expertise, wie sie sich nennen, anzuzapfen, damit die uns da so ein bisschen unterstützen in manchen Dingen, weil wir die Ressourcen nicht mehr haben. Mhm. Aber auf der anderen Seite muss das Center of Expertise eben lernen, dass Local Knowledge manchmal nicht zu unterschätzen ist. Und so arbeitet man sich da aneinander hoffentlich nicht auf, sondern an. Und es ist ganz ähnlich wie in Hotelkonzernen, vor allem jetzt bei uns. Wir haben genauso ein Revenue Management, wir haben eine Sales-Abteilung, ganz klassisch. Wir haben F&B, wir haben alles eigentlich, wie das im Hotel so ist. Und ich denke, das war auch so meine Eintrittskarte. Weil wenn du mich jetzt nur in den Park gesetzt hättest, der irgendwie April bis Oktober offen hat und dann ist Schluss, na, also über Achterbahnen und so weiter, könnte ich dir wenig jetzt erzählen. Mhm. Aber hier konnte ich wenigstens mal so, naja, so 70% unserer Umsätze kommen aus der Hotellerie tatsächlich und Eintrittsgeldern. Und das ist ein Business, da war ich ja ganz gut dabei.
Sag mal, ihr seid Konzern, aber du bist jetzt, sag ich mal, in einer Gegend, wo es wahrscheinlich andere Begebenheiten ist. Wie viel Freiheiten hast du sozusagen zwischen, oder ihr habt ja bestimmt Standards für euch, bestimmt in den Zimmern, aber wie kannst du sagen, okay, das gehört jetzt zur Region Berlin oder zur da, wo du bist, oder zu Deutschland passt es besser als das, was vielleicht in Spanien, Italien, wo auch immer jetzt solche Standorte von euch sind. Hast du da freie Hand zu sagen, ich möchte gerne das und die Deutschen mögen lieber Sky-Fernsehen und oder Netflix haben?
Ja, da sind wir doch relativ flexibel, weil wir sind der größte Park in der Kette. Mhm. Und damit hast du natürlich schon irgendwo auch ein Gewicht, wenn du irgendwie mit was um die Ecke kommst. Und jetzt unser Director of Operations ist auch ein ehemaliger Hotelier, der kann uns da natürlich auch super unterstützen. Und in der Kette selber gibt es drei Parks, die wir nennen das Lodging, also Hotels hat. Mhm. Deswegen sind wir da schon ein gewisser Standardsetzer, was super angenehm ist, weil du möchtest nicht immer von anderen was gesagt bekommen, du möchtest schon gerne selber was fummeln. Und wir bauen jetzt in vielen anderen Parks tatsächlich Hotels nach, weil es eben ganz klar ein Konzept ist, was super aufgeht. Nimm mal Legoland zum Beispiel, ist ähnlich, oder Europa-Park ist auch ähnlich. Die haben auch ein Hotel nach dem anderen eröffnet. Und jetzt kann man ja über die Corona-Krise jedes Mal jammern und auch über den Krieg. Das ist auch alles natürlich nicht auf unserem Plan und Zettel gewesen, als wir 18 ein Rekordjahr hingelegt hatten und 19 noch einen drauf. Aber für uns jetzt so als Industrie war das natürlich schon auch durchaus unterstützend, weil wenn die Menschen nicht mehr für 350 Euro in die Türkei zum All-Inclusive fliegen können, haben wir eine ganz andere Wertigkeit wieder, weil dann geht man vielleicht statt einer Woche in die Türkei 3 Tage zu uns oder sowas. Und Europa-Park hatte jetzt 6 Millionen Besucher. Das war ein neuer Rekord. Wir haben nur 1,3 Millionen Besucher gemacht. Aber war auch für uns.
Aber das ist ja enorm. Ihr habt 1,5 für, sag ich mal, die Fläche. Ich kann es nicht vergleichen wie Europa-Park, der auch riesig ist und tolle Destinationen und schöne Hotels auch hat. Aber das ist ja schon richtig viel, was ihr habt mit 1,5.
Ja, es ist schon krass. Also du hast halt am Tag dann so im Schnitt so 3.500, 4.000 Menschen da. Mhm. Und das ist auch eine schöne, gute Zahl. Ne? Da kannst du das, alles ist auch gut im Flow. Überall gibt es Leute. Es ist nirgendwo einsam. Du musst dich nicht fürchten. Du hast Zeit beim Anstehen zu gucken, was du so essen und trinken möchtest. Stehst aber nicht übermäßig an. Findest eine Sonnenliege und dergleichen. Aber wenn es halt mehr wird, ne? Also feuerpolizeilich dürfen wir bis zu 8.000 Menschen gehen. Mhm. Aber das ist dann schon derbe. Ne? Und wir haben ein neues Sonnendeck gebaut, zusätzliche Liegefläche geschaffen. Wir bauen eine neue Area im Dom um, weil der Dom natürlich Premium-Platz ist. Ne? Also jeder Quadratmeter, am besten Wasser oder Liege. Und da wird auch 15 Millionen investieren wir da nächstes Jahr rein. Wir bauen ein weiteres Hotel, da hatten wir jetzt Spatenstich im Oktober. Auch nochmal 150 Zimmer direkt an den Dom angebaut.
Glückwunsch.
26 Millionen. Also da passiert unheimlich viel, um eben auch mit so vielen Menschen gut umgehen zu können, weil das natürlich was ist, was wir schon als Industrie, so als wenn ich mich jetzt mal zur Freizeitindustrie dazu rechne, auch noch ein bisschen lernen müssen, ne? Weil wir halt nicht so der Durchlauferhitzer sind, wenn man das jetzt mal böse sagt, und nur Fritten to go verkaufen, sondern wir wollen ja auch Wellness verkaufen und Spa und Massagen, und wir wollen gerne Rides on the Wave haben. Na? Wir haben so eine künstliche Welle im Sommer draußen. Wir wollen Leute à la carte essen. Wir wollen nicht nur, dass Cheat Day ist, was uns natürlich auch entgegenkommt, weil noch ein Eis und nochmal Pommes geht immer beim Baden. Aber wir sind schon so in der Transition, dass wir sagen, naja, also da ist schon noch mehr zu holen, aber dazu müssen wir mehr bieten.
Ja, und ihr habt zwischen 4.000 und 8.000 Gäste, 8.000 maximal. Wie ist das Ratio der Mitarbeiter? Habt ihr 1.000, 1.500 Mitarbeiter, würde ich jetzt grob schätzen. Wie sieht es da auf der Personalebene aus?
Na, wir haben insgesamt, hätten wir gerne so um die 500, 550 eigene Mitarbeiter. Wir haben aber viele Services auch ausgelagert. Also zum Beispiel jetzt Housekeeping für unsere fast 3.000 Betten ist mittlerweile komplett outgesourced. Wir machen für uns so die Public Areas, so wie das in den Hotels ja auch die Entwicklung war. Ne? Wir haben gesagt, okay, das ist überschaubar, da wissen wir, Square Meter, das wird sich nicht ändern. Toilettenhäuschen, ja, wenn viel los ist, vielleicht mal doppelt. Aber den Rest haben wir outgesourced. Also in Summe kommst du dann schon auf seine 700, die hier am Standort tatsächlich auch ein ganz schönes, naja, ein ganz schöner Arbeitgeber ist.
Was ist der Unterschied? Du kommst ja von der Stadthotellerie. Du warst auch jetzt in Dubai oder in anderen Ländern. Was ist jetzt der Unterschied, wenn du jetzt von der Stadthotellerie in so ein, ich nenne es mal Resort, kommst, Freizeitresort, vom Tagesablauf? Ist der anders? Ich meine, wir kennen es ja, Alex und ich, du kennst es ja auch. Und dann hast du ein Meeting, du hast dann hier was, das ist so Corporate und Meeting und was machst du hier? Klar habt ihr Revenue, das aber muss ja heutzutage sein, und ihr versucht ja auch nicht günstig zu verkaufen, weil ihr natürlich relativ hohe Kosten auch habt, gerade im Energiebereich. Aber wie ist so dein Tagesablauf oder wie ist der anders als noch, sag ich mal, Maritimzeiten oder wo du woanders noch warst?
Du, erschreckend gleich eigentlich. Also
wie langweilig.
Ja, naja, ein Kollege von mir hat mal gesagt, hey, das Geile am Freizeitpark ist, geh raus und spreche mit 2, 3 Menschen, die sind alle immer happy. Weil die sind hier und die finden das alle tierisch geil und die kommen gerade die Rutsche runter. Und ich habe da auch aufgrund der vielen Dinge, die wir hier anschieben, halt leider viel zu wenig Zeit dafür auch. Und das nervt mich dann auch manchmal. Ne? Also du kannst zwar locker ohne Sakko und ohne Schlips und so weiter hier auflaufen. Und ich trage auch Jeans und Sneaker. Das ist bei den Entfernungen auch ganz kräftig und gut. Aber ansonsten ist der Tagesablauf schon sehr ähnlich. Ne? Du checkst deine Zahlen, du checkst deine Qualitätsergebnisse. Du schaust, du gleichst dich ab mit den Abteilungsleitern in der Früh. Du schaust, wie ist deine Booking Pace? Wie sind deine Raten? Was machst du mit deinem Length of Stay? Und dann, ja, dann hast du die ganzen Projekte, dann hast du mit deinen Direktoren irgendwie deine One-to-Ones, deine Management-Meetings. Also auch da, denke ich, ändert sich das ja sehr wenig. Also man würde hoffen, man hat mehr Gästekontakt im Resort und man versucht da mehr Präsenz zu zeigen. Allein kriege ich leider nicht immer so hin, und das wäre so mein Wunsch eigentlich für dieses Jahr gewesen. Aber nachdem wir hier 113 Millionen Euro in den Standort investieren in den nächsten Jahren, da musst du halt auch so die eine andere Vorlage machen und das eine oder andere Excel ausfüllen und die ein oder andere PowerPoint-Schlacht schlagen, weil da ist die Welt noch immer ganz versessen drauf.
Ja, verstehe. Du hast gerade Length of Stay angesprochen. Was kann ich mir dabei vorstellen? Ist so ein Schnitt so 3 bis 4 Tage oder ist es doch irgendwie kürzer oder ist es auch saisonal ganz unterschiedlich?
Ja, wir haben ja 2 verschiedene Übernachtungsprodukte im Prinzip. Du hast das, was im Dom ist, drin, also in der Haupthalle. Mhm. Und du hast die Häuser draußen. Also heute würde man sagen Tiny Homes oder Bungalows oder Mobile Homes. Und im Dom selber haben wir nur knapp über einen Tag. Na, die Leute kommen, können ja schon am Anreisetag hier sein und baden und machen und tun ab 8 Uhr früh und können dann am Abreisetag auch bis Mitternacht bleiben. Ja, und dann sind da die Aufenthaltsdauern relativ gering. Wo du mehr hast, ist draußen in den Häusern. Da versuchen wir natürlich auch möglichst lange Length of Stay zu verkaufen. In den Ferien 3 Tage, sonst schon auch mal zwei. Wir haben jetzt auch mal für eins getan, weil solange du net EBITDA positiv bist, ja, why not? Ne? Also muss man dann halt abwägen, inwieweit wohne ich mir die Dinger dann runter? Wie aufwendig ist es, das instand zu halten? Das ist natürlich schon ein bisschen mehr als bei einem Zimmer.
Ja, und wo kommt euer Gast her? Wie groß ist euer Einzugsgebiet für ob Übernachtung oder Tagesgäste?
Naja, also wir hatten jetzt in den Corona-Jahren, auch aufgrund der Grenzsituationen, hatten wir 95% deutsche Gäste. Mhm. Ja, also mal so als Grundstock. Wir hatten vorher mehr Polen, mehr Tschechen, mehr Skandinavier, vor allem Dänen und Holländer. Mhm. Das kommt jetzt wieder und dieses Jahr schätze ich mal, dass so 20% vielleicht aus dem Ausland kommen. Aber da muss noch ein bisschen was passieren. Noch sind wir da eher so bei 10. Und ansonsten, naja, alles, was so in der Hotellerie, sagt man, rund um Schornstein ist. Also wir haben aber halt einen großen Schornstein und deswegen so 2,5-4 Stunden fahren die Leute schon. Mhm. Und in den Ferienzeiten, wenn sie länger bleiben, auch mal länger. Also du merkst immer, wie auch zwischen den Bundesländern so die Ausgabemuster anders sind. Also so jetzt der Baden-Württemberger oder der Bayer, der hat mehr Geld in der Tasche als jetzt zum Beispiel der Berliner oder der Brandenburger oder der Sachse. Das ist tatsächlich extrem spürbar, zum Beispiel in den Sommerferien, weil die letzten zwei Wochen im September, also die ersten zwei Wochen im September, aber die letzten zwei Wochen der Sommerferien gehören ja immer den Süddeutschen. Und ich komme ursprünglich auch aus München. Und da ist ist das Ausgeben im Dom für Essen oder für Shop und Souvenirs wesentlich höher, als wenn zum Beispiel hier bei uns nur Fans sind.
Ja, okay. Also das kenne ich jetzt so nicht. Also ist super interessant, finde ich. Also verdienen ja auch wahrscheinlich ein bisschen mehr im Süden und dann ist es vielleicht auch, sag ich mal, die Übernachtung gleich oder alles ein bisschen günstiger relativ zu dem, was
Disposable Income halt, ne, dass die Leute da ein bisschen besser situiert sind, weil auch die Tarifverträge günstiger sind. Und wir sind jetzt kein günstiges Pflaster. Ne? Also so im Schnitt lassen die Leute 75 Euro bei uns pro Kopf.
Mhm. Kannst du da mal rauf? Pro Kopf pro Tag?
Genau.
Mhm. Okay. Wie ist so eine Durchschnittsbelegung bei euch? Ich sag mal, ist es im Sommer wirklich so viel besser, weil ihr seid ja trotzdem im Dome mit natürlich auch Außenanlagen oder knallt es wirklich im Sommer oder ist der Winter auch ganz okay, weil es ja angenehm ist, im Wellness und Tropical Temple zu sein?
Ja, du siehst ja, Flamingos geht es auch gut bei uns. Ne? Aber ja, also wir haben im Vergleich zur Hotellerie wirklich sehr wenige Täler, muss man wirklich sagen. Wir arbeiten dran, dass wir unser Produkt in dem Sinne verbessern, dass wir nicht nur unsere Zielgruppe, so 0 bis 12 Jahre mit Eltern wirklich abholen, sondern auch dann eben derjenige, der die Füße in den Sand stecken möchte. Weil wir haben ja echt einen Sand drin. Das ist auch immer ein Anstoß gewesen, weil das ja viel komplizierter ist und viel teurer ist und das Reinigen. Aber es ist einfach geil. Also du kannst halt das nicht vergleichen mit so einem Tartan-Oberfläche oder einem gefliesten Pool oder so. Das ist halt schon viel cooler, wenn du da die Füße in den Sand stecken kannst.
Ja.
Und deswegen haben wir ganz wenige Off-Peak und wir schauen im Jahr schon so knapp 90% ist so schon das Target für den Dom. Ne? Also hier ist wirklich kontinuierlich Highlife in Tüten und im Resort ist es dann ein bisschen weniger. Aber im Generellen sind auch unsere Durchschnittsraten also wesentlich besser als das, was du zum Beispiel und Seefire immer in den verschiedenen Gremien, auch am Wetter, ne, die Hälfte der grauen Haare im Bad ist, glaube ich, von Rate, Rate, Rate und alle immer discounten und ihr Billigheimer und ich weiß ganz genau, der verkauft für das. Da war er immer voller Informationsdrang.
und bis heute.
Ja, siehst du.
Der lässt nicht locker, der Alte.
Nee. Und da halten wir halt schon erfreulicherweise recht gut gegen, weil wir aber natürlich auch uns da deutschlandweit irgendwo so einig sind. Ne? Also da sind die Preise irgendwo sehr vergleichbar. Da liegen alle so um die 50 Euro Tageseintritt. Mhm. Und da wird auch nicht viel umeinander gefummelt. Ne? Und das funktioniert auch. Aber du musst immer leisten. Ne?
Ist es die Frage, habt ihr einen unmittelbaren Mitbewerber bei euch? Wer ist es jetzt, sag mal, die Rate bestimmt der Konsument oder ihr? Jetzt ist es jetzt, wir sagen, okay, Januar, Februar gehen wir auf Tiefstand, weil wir müssen Cashflow haben, oder sagt, okay, nee, das ist unser Ding. Wir wissen, im ersten Quartal haben wir haben wir die Kosten. Wenn wir in Miese sind, holen wir das dann im zweiten, dritten, vierten Quartal wieder rein. Also ihr bleibt dann wirklich konstant, weil ich kenne jetzt euren Fairmast nicht und eure Rat nicht. Ist jetzt auch nicht so, aber wir sehen ja, sag ich mal, in Berlin im Januar sind alle runtergegangen wie die Bekloppten. Sagen, ja, wir müssen Rate. Und okay, ihr kennt ja meinen Standpunkt, aber die ist jetzt, wie ist es dann bei euch? Ihr bleibt wirklich konstant da oder macht ihr dann auch die Schweinereien mit? Nee, also Sonnenklar oder Chibo oder was auch immer es gibt.
Nee, wir sind auch nicht auf Groupon oder dergleichen. Also wir ziehen da voll durch. Wir haben, muss man zugegebenerweise sagen, erst vor so circa anderthalb Jahren so das Tageskarten-Yielding auch angefangen, wenn man so möchte. Also nicht nur jetzt auf Basis Accommodation, sondern auch auf Basis Tageskarten, weil es einfach funktioniert. Aber da geht es auch darum zu sagen, naja, wie halte ich es denn hoch? Und die Nachfrage ist ja so ein bisschen inelastisch. Ne? Also das ist ja, wir haben keinen wirklichen Mitbewerber hier in der Gegend. Klar, du hast jede Menge tolle Bäder, ne? Ob das hier die Spreewelten sind oder wenn du dann nach Bad Saro raufgehst oder. Super toll, ne? Auch so Satama, und die haben auch ein bisschen Häuschen mit dabei, aber es ist in dem Sinne halt schon sehr alleinstellungs.
Aber nochmal ganz kurz, ihr yieldet auch die Eintrittspreise oder nur natürlich?
Wow. Okay. Ja, weil, weißt du, warum nicht? Ich meine, wer an einem Tag kommt, an dem weniger los ist, der kann dann auch am Anfang sich durchaus ein günstigeres Ticket schießen. Wir sprechen jetzt aber nicht davon, dass wir hier plötzlich auf 20 Euro gehen oder
einen. Habt ihr einen Buttonline, Chris? Habt ihr gesagt, okay, das ist unter.
Also unter 39 40. Gehen wir eigentlich selten.
Und was ist dann High-High-Ticket, sag ich jetzt mal?
Bisher ist 50 die Obergrenze,
49. Okay. Okay, also die Spanne ist jetzt nicht riesig, aber man kann es ja gut yielden.
20%. Wie macht ihr das, wenn wir jetzt auf Kosten jetzt mal kommen, bevor wir auf Personal kommen, so ein Thema, welches Alex und ich auch sehr gerne. Genau. Wir können aber erstmal über Personal reden, dann kannst du noch ein paar Haare verlieren, bis wir dann zum Thema Energie kommen. Wie macht ihr es mit den Energiekosten? Weil ich meine, ihr braucht Energie. Also jetzt ein Hotel braucht natürlich auch Energie, aber das ist ja ein Wellness. Also Sauna, Schwimmbäder, was auch immer ihr da habt, es ist alles, ihr müsst das Wasser heizen, ihr müsst die Halle heizen, das ist ja alles, und die Saunen oder was ihr noch alles habt, müsst ihr auch machen. Wie beeinflusst dies gerade jetzt mit der Energiekrise oder Krisen, wie auch immer, werden natürlich höhere Preise, aber Energie haben wir. Wie beeinflusst das eure Kalkulation, euer Geschäft?
Naja, grundsätzlich, also ich hatte gerade letzte Woche erst den RBB da, ne, da wollte mir dann auch die Worte Energiemonster oder Energiefresser in den Mund legen, dass die Halle natürlich relativ viel Energie braucht im Vergleich zu einem Energiehaus oder einem Passivhaus, ist klar. Ne? Die waren ursprünglich nie dafür gebaut, dass sie 26 Grad Durchschnittstemperatur hält, sondern die war irgendwann mal gebaut für 19 Grad oder sowas. Ne? Und jetzt hatten wir ja die Stürme auch Anfang letzten Jahres und hatten aber schon geplant, dann auch entsprechend nicht nur die Sturmschäden dann auszubessern, sondern in dem Rutsch dann einfach weiterzugehen und sämtliche Tore, wie wir sie nennen, weil früher ist der Zeppelin ja links reingefahren und rechts raus und man konnte diese Seiten öffnen. Die werden alle neu gedämmt. Die kriegen doppelte Dämmung, als was sie früher hatten. Und da schaut man eben, dass man so wie das Wasser das behält und das nicht verliert. Und das Gleiche gilt dann natürlich für alle Anlagen, die wir hier so betreiben. Hochenergieeffizienzmotoren, Frequenzumtauscher, Beleuchtung, hocheffiziente Gasbrenner und hast du nicht gesehen, weil egal wie groß der Einkaufspreis war, du brauchst es ja. Also es geht ja nicht anders und deswegen war es immer schon in unserem Interesse, da gut zu arbeiten. Natürlich ist jetzt durch diese erhöhten Kosten immer mehr auch eben das Thema nachhaltige Energien, also sprich Windkraft, wenn man sich damit beschäftigt, ja, in 6 Jahren dann vielleicht mal Genehmigungsprozess und dann kannst du bestellen, dann gibt es die nicht und hast du nicht gesehen.
Ja.
Solarkraft aufgrund von Umweltschutz und auch den ganzen anderen Auflagen auch nicht so einfach, obwohl sehr viele Consultants einfach Google Erde gehen und sagen, boah, wie geil hier, Startland, Landebahn, viel Fläche. Und dann kriegst du jeden Tag 2, die dir dann sagen, ich löse die Energiekrise für sie. Aber ansonsten haben wir unseren eigenen Energieversorger, wenn du so möchtest. Das heißt, wir kaufen am Markt Energie ein, nicht über einen ganz normalen Liefervertrag, sondern über Chargen, was ein super spannendes neues Thema für mich war.
Ja.
Und deswegen war jetzt letztes Jahr zwar für alle hart, aber wir hatten das schon eingekauft. Also das war jetzt noch nicht so bei uns angekommen im Vollen, sondern jetzt erst in diesem Jahr eben zeitversetzt, weil wir diese Tranchen entsprechend eingekauft haben. Jetzt ist es aber natürlich so, wir haben für dieses Jahr auch eingekauft. Jetzt gibt es in Deutschland, und da muss ich ja auch mal für Deutschland also wirklich eine Lanze brechen, uns geht es ja super. Also wir können jetzt alle in andere Länder schauen und uns glücklich schätzen, dass wir hier sind, auch wenn das bürokratisch manchmal ein Monster ist. Wenn es nie genug zu sein scheint, aber ganz ehrlich, also in der Krise bist du nirgendwo besser aufgehoben als bei uns. Und da möchte ich jetzt auch keine politische Richtung mit vertreten, sondern einfach mal generell sagen, für jemanden, der eben 20 Jahre im Ausland war, ist schon nicht schlimm bei uns, ist schon wirklich gut. Ne?
Absolut. Und
jetzt haben wir natürlich letztes Jahr für dieses Jahr eingekauft und mussten letztes Jahr am Markt sehr hoch einkaufen, während jetzt im Januar die Preise wieder auf dem Stand waren wie im Januar 22. Das ist alles nie gegeben. Ne? Wir haben nicht mit den Wassertemperaturen wirklich gespielt. Wir haben nicht mit den Temperaturen im Dom gespielt. Wir haben die Eintrittspreise tatsächlich auch nicht erhöht, weil wir der Meinung waren, dass das halt irgendwann auch mal gut ist. Ne? Irgendwann übertreibst es dann und dann beschädigst du dir halt auch irgendwo so auf Dauer den Ruf. Und wir müssen schauen, dass wir da unsere Kalkulationen gut hinkriegen, dass wir erfolgreich arbeiten, weil ein Minimum muss rauskommen, damit du deine Leute fair bezahlen kannst.
Absolut. Ja. Da kommen wir zu den Leuten. Ja. Wie geht's deinen Leuten?
Denn und wenigen Haaren. Ich habe wahrscheinlich ein bisschen mehr Haare als du. Wobei unser President of No Hair ist Mr. Alex.
Yes. No hair, lots of employees.
Yeah, we too. Yeah. So.
Ja, na also die Faszination für mich liegt ja immer darin, wenn ich jetzt aus der Berliner Richtung in die Arbeit fahre, dass die Menschen immer glauben, im Speckgürtel wohnen zu wollen und dann in der Stadt zu arbeiten. Es ist total viel offensiver und jeder, der da draußen ist und einen Job sucht und in Berlin wohnt und gerne zu uns kommen möchte, es ist ein total erhebendes Gefühl, wenn du früh aus der Stadt fährst, no Stau, nix und fährst an allen vorbei, die nach Berlin rein wollen und dann halt anstatt einer Stunde plötzlich 1,5 oder 2 brauchen. Und ich komme jetzt wirklich aus super Zentral-Berlin. Bin kein Mittekind, sondern ich wohne in Moabit, ne? So, und brauche genau 1 Stunde, egal zu welcher Tageszeit ich fahre. Und wenn du mal guckst, du musst jetzt zum Beispiel von Lichtenberg irgendwie nach Mitte oder wo auch immer hin. Also du brauchst dann auch mit den Öffis oder mit dem Auto, wenn du dich in den Verkehr stellen willst, brauchst du genauso lang fast. Und wenn du die Zeit ein bisschen nutzt, dann geht das auch. Wir haben einen eigenen Bahnhof, ist auch neu für mich. Der heißt tatsächlich Brand Tropical Island. Wir haben auch unsere eigene Buslinie, die auch gelistet ist offiziell, was auch neu ist. Das ist nicht nur so ein oller Shuttle, sondern wir sind tatsächlich auch offiziell gelistet. Und deswegen, also es ist noch nicht so in den Köpfen der Menschen angekommen und wir versuchen jetzt dann auch entlang der Zuglinie Werbung zu machen, dass außerhalb zu arbeiten jetzt wirklich auch kein Beinbruch ist. Aber ansonsten sind wir schon sehr auf die lokalen Mitarbeiter angewiesen, was jetzt auch gar nichts Schlimmes ist, aber lokal ist halt, was zeichnet eine Pampa aus, dass es keine großen Ansiedlungen gibt, um da mal dort zu bleiben. Und deswegen sind wir natürlich immer versucht, nach Cottbus, wo die Bahnstrecke auch irgendwo endet, zu gehen und Leute zu finden, nach Berlin zu gehen, um Leute zu finden. Und ja, wir sind ein tarifgebundenes Unternehmen. Das heißt, wir zahlen fair and square nach Tarif, ordnen auch entsprechend ein. Und ansonsten denke ich, dass wir auch einen ganzen Blumenstrauß an netten Leistungen haben. Ne? Zwei Personalfallen im Jahr, wo uns ein offenes Budget gibt, was die Leute überall ausgeben können. Also die müssen nicht bei uns essen und trinken, sondern die kriegen halt 60 Euro pro Kopf und können dann lokal sich an den See packen oder ins Restaurant gehen, Team feiern, Weihnachtsgelder und so weiter und so fort. Also da gibt es die ganze Klaviatur der versuchten Bestechung findet natürlich statt. Wir versuchen einen, ja, wie soll ich denn sagen, schon einen fairen Managementstil auch entsprechend da durchzusetzen. Und es ist trotzdem hart. Ne? Es ist der Kampf um jede Seele und jedes Paar Hände und jedes Paar Füße. Wir bauen immer mehr in der Planung auch Mitarbeiterunterkünfte, Menschen das zu ermöglichen, trotz der hohen Kosten hier bei uns unterzukommen. Wir verlangen 150 Euro für das Zimmer im Monat. Und dann gibt es halt zu 6 Zimmer ungefähr eine Küche. Und ich denke, das ist soweit ein fairer Deal. Ich verstehe aber auch, dass das natürlich so manchmal nur so als Anschub funktionieren kann, weil, ja, wenn du hier draußen bist, die nächste Ortschaft ist halt nicht mal abends auf ein Bier hingeradelt. Ne?
Okay. Was macht ihr, um Mitarbeiter zu halten? Jetzt sag ich mal, Employer Branding, dieses schöne Wort, aber so wie du es sagst, es gibt jetzt mal ein Bierchen abends zu trinken, dann nach der Arbeit müsst ihr fahren, aber die Motivation, Mitarbeiter zu halten, ich weiß nicht, wie die Fluktuation jetzt bei euch ist, ich denke, generell ist es ja ein Riesenthema, wie halte ich die Mitarbeiter, wie motiviere ich die Mitarbeiter, nicht nur in Blablabla, wir müssen die Mitarbeiter motivieren, sondern de facto, wie passiert das? Ich glaube, viele reden nur, einige machen, ich weiß von Alex, macht es ja sehr, sehr gut bei sich und andere auch, wie Caroline von Kretschmann und sowas, aber wie macht ihr das denn? Wie haltet ihr die Mitarbeiter, dass die Flut, oder vielleicht hoffentlich habt ihr es nicht, aber wie ist denn dann auch die Fluktuation?
Ja, Fluktuation ist, muss man so ein bisschen unterscheiden. Also wir haben einen sehr großen Anteil an sehr langjährigen Mitarbeitern, die auch mit uns gewachsen sind, so 10, 12, 15 Jahre tatsächlich schon bei uns sind, seit der Eröffnung schon fast. Dann neue Mitarbeiter und was dann manchmal so ein bisschen fehlt, ist so das dazwischen, um auch so ein Bindeglied zu sein, dass du, wenn du als Neuer reinkommst, nicht das Gefühl hast, du prallst da auf eine ganz andere Welt und es ist für dich schwierig, dich zu integrieren. Und da sind wir auch kräftig am Arbeiten, auch so als Kette, weil wir natürlich in den anderen Parks das noch viel krasser haben, weil die suchen dann für den Sommer auf einen Schlag 700 Menschen für die Saison. Und ich mache 3 Kreuze, dass ich das nicht machen muss.
Ja, absolut, da ist das dran. Ja, weil ich sag mal, Europa-Park hat 4.000 Mitarbeiter, glaube ich, in der Hochsaison.
Naja, und das ist halt bei mir eher durchlaufen. Wir haben dann im Sommer für den Außenbereich mal ein paar mehr Leute. Aber um darauf zurückzukommen, wir haben das schon als Firma auch gerafft, dass da irgendwie was passieren muss. Und ich bin da auch, bin ich ganz stolz drauf. Ich wurde in eine globale Arbeitsgruppe zum Überarbeiten der Unternehmenskultur und der Standards eingeladen. Und wir arbeiten uns da jetzt Schritt für Schritt 5 verschiedene Werte, die dann aber nicht nur ein theoretischer Wert an der Wand sein sollen und auf einem coolen Poster, sondern es gibt dann dazu auch entsprechende Aktivitäten. Jetzt muss man schauen und hoffen, dass es eben über den Theorieteil auch hinausgeht. Und da hatten wir vorher so über die Autonomie gesprochen, die du so im Park hast. Ja, manchmal mehr, manchmal weniger. Wir kämpfen darum, zum Beispiel jetzt, mein Steckenpferd halt, nennt sich dann Performance-Based Pay. Das heißt, wer mehr leistet und mehr abgibt und dabei unter dem Budget bleibt, wäre schön, wenn das nicht nur in einen Topf auf Firmenlevel zurückgeht, sondern auch an die eigenen Leute zurück. Und jetzt in den vergangenen Jahren konnten wir das so ein bisschen ausgleichen über eine Corona-Prämie, über eine Kriegprämie, wie immer man die Dinge nennen möchte. und haben dann so unser eigenes Ding gemacht und haben dann gesagt, okay, wir stellen jeden Monat mal was auf die Seite. Mhm. Aber am Ende ist es natürlich nicht nur der schnöde Mammon, ne? Man muss sich ja irgendwie wohlfühlen. Und deswegen haben wir auch dieses Jahr zum Beispiel fürs Teamrestaurant Geld eingestellt, dass wir da ein bisschen was tun. Da gibt es von uns auch subventionierte Mahlzeiten. Da kriegst du für 2 Euro wirklich ein 3-Gänge-Menü, wenn du das möchtest. Getränke, Kaffee, so diese ganzen Start-up-Geschichten. Ne? Es gibt einen Obstkorb in der Woche für jeden.
Wow, wow. Ich wusste immer, dass du so large bist, dass du mal, ja. Für 1000 Mitarbeiter gibt es einen Obstkorb. Das ist super.
Wenn du zugehört hättest, 500 bis 700 Mitarbeiter sind es. Ne? Das war meine Schätzung vorhin, 1000 bis 1500. Aber ein Obstkorb, dann wäre halt 500.
Ich habe aber an euch beiden mal eine Frage. Bei den, also wenn ich mich so mit anderen Kollegen unterhalte, so wie, was wollen Mitarbeiter heute haben? Was erwarten sie von einem Unternehmen? Auch bei dir, Alex. Ist es so, erwarten die Mitarbeiter Strukturen, Standards, auch sogar Disziplin? Ist das so oder ist diese Generation, die wir jetzt, sag ich mal, diese, sagen wir 25- bis 35-Jährige, die wir haben, sagen, okay, Freestyle arbeiten, Hauptsache wir verdienen Kohle immer mehr und immer mehr? Oder ist es wirklich auf Struktur, Standards und Disziplin?
Ich denke, es ist eine Kombination von zur richtigen Zeit oder zum richtigen Moment die richtige Aktivität und kein Aktivismus, das sowieso nicht. Bei unseren Mitarbeitern merken wir einfach, dass Training, individuelle Trainings wirklich auf die Person auch zugeschnitten, da wirklich die Weiterbildung und den Wachstum voranzutreiben, sodass sie auch wirklich merken, hey, ich bin wichtig und es wird in mich investiert, vielleicht nicht hier 10 Euro, da 100 Euro und so weiter. Nein, es wird einfach in mein Wissen und in meine Erfahrung investiert. Und das fängt zwar bei den Azubis an, aber es hört da nicht auf.
Ja, und ich denke, also absolut. Ich denke halt auch, dass Führung ist wichtig und gewünscht, muss aber halt in einer Form passieren, die den jetzigen Umständen auch irgendwie angepasst ist. Weil wir machen gerade eben, seit gestern läuft unsere Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage. Ne? Bin ich auch mal gespannt, was dann da rauskommt. Also das ist immer ganz wichtig. Die Leute wollen alle Bescheid wissen. Die wollen schon irgendwie wissen, in welche Richtung es geht. Und da eben, ne, so wie Alex sagt, so ein bisschen den sanften Druck ist vielleicht das Falsche, sondern das sanfte Mitziehen, gezogen werden, so eine Art, ja, Perpetuum mobile im Idealfall, wo jeder den anderen mit motiviert, was natürlich also schon manchmal sehr schwierig ist. Und es ist natürlich auch ein anderes Arbeiten jetzt zum Beispiel hier im Freizeitpark und hier in Brandenburg, als es in Berlin im City Center ist zum Beispiel. Und ich könnte das jetzt vergleichen, so wenn ich überlege, ich war ja im ersten Leben auch mal sportlich, ne, und hatte eine Tennisschule und habe da auch in Bayern auf dem Land Training gegeben. Das ist grundsätzlich total anders, als wenn du in München oder in Freising Training gegeben hast. Das war ein ganz anderer Schnack und da musst du auch auftreten, da hast du eine andere Sprache, da hast du einen anderen Tonfall, da hast du eine andere Klamotte. Und so ist es ja auch wichtig, dass es verschiedene Marken gibt, die aber noch irgendwie was wert sind und nicht nur irgendwie so ein Label sind, sondern eine Unternehmenskultur, in der du dich wiederfindest. Und für mich persönlich war es damals das Krasseste, weil ich habe das nie so richtig wahrgenommen, ne? Weil so, ja, Unternehmenskultur, das liest du so, ja, habe ich verstanden. Und dann bin ich von Hilton zu Interconti gewechselt. Und das war so der krasse Kulturschock für mich, weil ich erst so gefremdet habe mit dieser Kultur. Und ich bin aus dem Ausland gekommen, habe plötzlich in Deutschland gearbeitet und somit denke ich, ja, jeder Topf einen Deckel und nicht jeder ist alles für jeden. Deswegen ist Employer Branding in erster Linie wichtig, dass du nicht sagst, das würde ich gerne sein, sondern das bin ich. Und dafür stehe ich und da bin ich authentisch.
Ja. Genau. Dafür brauchst du auch eine gewisse Philosophie fürs Unternehmen. Also was ich habe jetzt mit einigen Leuten auch gesprochen, gerade über diese Thematiken, sogar bei Vorstellungsgesprächen. Wenn du mit Bewerber, Bewerberin fragst, was wollt ihr? Wir wollen Strukturen haben, wir wollen Standards haben. Employer Branding soll auch, wenn es gibt, soll es auch, was versprochen wird, soll auch eingehalten werden. Das sind so Sachen, Leute, ich sag, das Gehalt ist wichtig, aber es ist nicht der erste Platz an Wichtigkeit. Also Platz 2 oder Platz 3, du musst alles bezahlen. Wir reden überhaupt nicht über, das Gehalt muss auch richtig sein, also keine Dumpinggehälter. Es muss auch, aber ich finde auch diese Sache, dass die Mitarbeiter anders fordern als vor 10 Jahren noch. Und ich glaube, das ist so, das war so meine Erkenntnis, dass die Leute wirklich mehr Standards und Strukturen haben wollen und wissen genau, so funktioniert es. Das ist eben, und sie wollen auch wissen, wann sie Feierabend haben am Ende des Tages.
Chris, mal so eine Frage, weil wir gehen ja schon leider schon Richtung Ende der heutigen Folge. Innovation. Du hast am Anfang unserer Sendung, der heutigen Sendung gesagt, jedes Jahr müssen wir was verändern, weil ne, die wiederkehrenden Gäste wollen immer wieder was Neues sehen. Was wäre so eine Innovation, die du dir vorstellen könntest für das Hotel, für Camping, für den Dome, wo du sagst, das wäre richtig genial und ja, ist noch nicht in Planung, aber wäre was Geiles.
Ja, du meinst, ich könnte jetzt mal einen Wunsch äußern, was ich mir
ja, so... Ja, du hast dein Scheck ist offen und Alex unterschreibt jede Summe.
Okay. Naja, für uns hier, was ich richtig geil fände, ist, wir haben ja, wir sind ein ehemaliger Militärflugplatz, ne? Erst im Dritten Reich, dann bei den Russen und wir haben dadurch ganz, ganz krasse Facilities, die sonst so keiner hat. Wir haben zum Beispiel ehemalige Bunker für Flugzeuge. Und ich fände es ja total geil, da so eine Loft reinzuzimmern. Ne? Vorne mit einer riesengroßen Glaswand und dann bist du da in diesem Gewölbe. Und das fände ich eine tolle Sache. Aber das ist natürlich unendlich schwierig und teuer umzusetzen. Mhm. Wir sind hier, wir haben die alten Baracken auf der anderen Straßenseite, die alle verlassen sind und die super populär sind bei Leuten, die Lost Places zum Beispiel machen. Und da könnte ich mir halt auch vorstellen, dass du da irgendwie das öffnest, aber so kontrolliert öffnest, ohne dass das jetzt vom Lost Place zum Hippie Place wird, sondern dass es halt wirklich irgendwo, dass sich da so die Waage hält. Und dann außenrum, ich hatte es vorher gesagt, ne, so Förster und Jäger sind halt auch so ganz neue Berufsbilder, die ich ja mit im Team habe. So Baumhäuser oder sowas fände ich geil. In diesen riesen Kiefern, die es ja überall gibt im Brandenburgischen, wenn du da wirklich so Baumhäuser individuell mit Hängebrücken irgendwie reinmachen könntest, also das fände ich schon auch sehr cool, muss ich sagen. Aber ja, wir arbeiten an der Health and Safety Komponente dieser Dinge.
Aber ich habe ja lange für Capella gearbeitet, bevor ich hier nach ins Zeit gekommen bin. Und das Capella in Ubud auf Bali hat genau das. Die Hütten in den Bäumen und wurde auch vor ein paar Jahren als einer der besten Hotels der Welt gewählt. Also vielleicht da mal eine Reise wert, nach Bali zu fliegen, wie die es gemacht haben, ein bisschen benchmarken und das zurück nach Brandenburg bringen.
Du wirst also ein Problem in Deutschland haben mit dem Naturschutz, mit den Behörden, mit Tierschutz und mit irgendein anderen Schützer. Wahrscheinlich noch die Generation, Last Generation, die irgendwie sich ankleben wollen. Aber die Idee finde ich ja super.
Ja, aber ne, man muss ja sagen, hier einer unserer Konkurrenten, aber auch natürlich einer der wirklich innovativen und tollen Betriebe ist ja die Therme Erding zum Beispiel. Die haben jetzt tatsächlich auch auf Platzgründen unter anderem, haben so eine Art Baumwipfelpfad, nicht, aber so eine Art Terrasse gebaut mit individuellen Loungen, die du mieten kannst. Das ist natürlich nicht in einem echten Baum und es ist auch drinnen, aber die haben das Konzept schon zumindest mal aufs Next Level gehievt. Und vielleicht kriegen wir da ja auch was hin, wenn es auch künstlich ist. Aber ich fände es halt cool, wenn es in so echten Bäumen ist und wenn du da wirklich so sitzen kannst, weil das hat schon was.
Ja, großartig. Cool. Mensch. Chris, ich habe extrem viel gelernt heute und ich bin ganz neugierig, weil ich war noch nie bei euch. Wusste auch nicht, dass ihr wirklich so groß seid. Aber vielen, vielen Dank für die tollen Insights und dass es doch, ja, Hotellerie ist, aber mit ganz vielen Nebenschauplätzen oder anderen Schauplätzen, die wir vielleicht gewohnt sind. Also da fordern wir auch alle Zuschauer, Zuhörer auf, mal zu dir zu kommen, zu deinem Team und das auch mal zu erleben. Vielen Dank für deine Zeit heute.
Ja, gerne. Mach das mal, weil unsere Flamingos freuen sich, unsere Papageien, unser Schmetterlingshaus. Das war auch neu.
So gibt es bei euch Locations, sage ich mal, Events zu machen oder Tagung oder sowas ähnliches? Oder ist sowas gar nicht euer Geschäft?
Ja, wir haben ein Konferenzcenter tatsächlich für bis zu 400 Menschen. Man muss aber ganz fairerweise sagen, da gibt es, und ich komme ja eben aus der Konferenzhotellerie, da gibt es Plätze, die das einfach besser umsetzen können. Auch ist es kein Added Value für viele, ins Tropical Island zu dürfen, weil der Dicke aus dem dritten Stock natürlich schon toll fände, die schmucke Sekretärin aus dem ersten irgendwie in der Sauna zu treffen. Sie findet es aber nicht toll. Und wir wissen, da ist leider nicht so viel zu holen in dem Falle. Und deswegen konzentrieren wir uns eher auf die anderen Sachen. Auch all, wenn du ein Mobile Home für 6 Leute an eine Person vermieten musst, weil der natürlich auch nicht den Chef nachts auf dem Weg zur Toilette treffen möchte.
Okay, cool. Chris, super. Ich fand es interessant. Es hat mich auch gefreut, dass Alex mal was lernen konnte. Jedenfalls hat er das zugegeben diesmal. Aber
ich lerne jeden Tag dazu. Sogar manchmal von
nicht,
dir.
Du gibst es ja nur nicht so. Alles gut, mein lieber Freund. Mein guter lieber Freund. Nee, vielen lieben Dank. War super. Ich fand es auch wirklich interessant. Ich habe mich auch gefreut, dass du die Zeit gefunden hast, mit uns zu sprechen. Weil es wirklich ein, es ist ja ein anderes Hotel, eine andere Sache. Wir haben mit so vielen Kolleginnen und Kollegen gesprochen. Und das ist bei dir jetzt wirklich was ganz, ganz anderes. Vielen lieben Dank für deine Zeit und
Cool. Aber auch das offene Angebot an alle Fachkollegen, schreibt mich an. Wir finden dann sicherlich auch eine Lösung, weil das ist schon tierisch geil, hier reinzukommen und eine Halle zu haben, die halt über 100 Meter hoch ist. Ne? Also das ist schon echt crazy, allein schon das sich mal anzuschauen. Und das ist vorher gesagt, ne? Verrückte Idee. Also allein schon deswegen kann man halten von, was man möchte, aber das ist schon krass.
Ich, cool. Ich werde es mal bei der HSMA vorschlagen, dass wir mal ein Event bei euch machen.
Na, siehst du? Ja, du freust dich nur auf die Sauna, mein Lieber.
Ja, nee.
Also, lieben Dank, Chris, und bis ganz bald.
Ciao. Sehr gerne. Tschüss.
Ciao.